Hallo meine Lieben, hier ist wieder Anna von Pferdeausbildung mit Herz und Hirn. Heute habe ich gleich zwei Gäste wieder bei mir, die liebe Heike Fischer. Heike ist Tierärztin und sehr interessiert auch in die Richtung Pferdetraining, hat sich da auch jetzt schon sehr viel weitergebildet. Und die liebe Beate Petrick. Beate ist Pferdetrainerin, hat sich sehr in Richtung Hufe und vor allem auch Training von MIM-Pferden spezialisiert, würde ich behaupten. Hi ihr zwei erstmal.
Hallo Anna.
Hallo Anna.
Man muss dazu sagen, wir sitzen jetzt in dem Auto von Beates Mann, weil die Anna mal wieder verbockt hat, eine Tonaufnahme korrekt zu machen. Deswegen müssen wir unsere Einleitung jetzt auf einem Kurs von mir wiederholen.
Wir sind ja sowas von.
Aber eben. Und ja, vielleicht mögt ihr einfach ganz kurz euch selber vorstellen.
Ja, ich bin Heike. Ich bin seit so 20 Jahren bin ich Tierärztin. Die ersten 15 Jahre meines Tierarztlebens war ich hauptsächlich im Kleintierbereich unterwegs und so seit 5-6 Jahren interessiere ich mich auch mehr wieder für den Pferdebereich und das kommt dadurch zustande, dass ich mir ein Pony gekauft habe, mit dem ich an mein Limit gekommen bin. Ich habe mich weitergebildet im Pferdebereich, im Chiropraktik und Physiotherapie mache ich und mache jetzt auch so Trainingstherapie, weil das für mich einfach so die Verbindung ist aus der therapeutischen Sicht, das eben auch alles in die Bewegung zu bringen. Und auf dem Weg, den ich gegangen bin, habe ich die liebe Beate kennengelernt, weil ich nämlich jemanden gesucht habe, der mir den Weg ein wenig aufzeigen kann. Und nachdem ich die Beate kennengelernt habe und sie eingeladen hatte, mit meinem Pferd und mir zusammen zu arbeiten, sind wir ziemlich schnell auf das Thema PSSM2 und MIM gekommen. Ja, liebe Beate, jetzt bist du dran.
Ja, genau so war das, Heike. Und zwar kam dieses Treffen von uns beiden vor 1,5 Jahren, ist jetzt glaube ich fast her, zustande, zu einem Zeitpunkt, als ich gerade nach 2 Jahren verzweifelter Suche nach Ursachen die Diagnose PSSM2, jetzt MIM, für meine Stute Day of Magic bekommen habe, die leider mit der Variante P2 und reinerbigem PX belastet ist. Und wir uns daraufhin in der ersten Stunde schon darüber unterhalten konnten, wie das denn so wäre. Und du ja als Tierärztin da doch ein ganz klein wenig skeptisch unterwegs warst und mir so ganz direkt in deiner direkten Art, die ja zu meiner ganz gut passt, einfach mal abgesehen, aber doch gesagt hast, ja, du weißt aber schon, ne, wie das so in unserer Tierärzteschaft wie das Thema da so behandelt wird. Ne? Also das ist ja nun die neue Modediagnose für Leute, die zu blöd sind, ihre Pferde zu trainieren. So, das hatte mich erstmal ganz bisschen geklatscht und wir haben dann aber abends doch nochmal auf deine Veranlassung hin miteinander telefoniert, weil die erste Trainingsstunde, die wir zusammen hatten, eigentlich ganz gut war und du mir dann sagtest am Telefon, das weiß ich noch wie heute, naja, du hättest dann nochmal drüber nachgedacht, weil wenn mein Pferd dann auch so hochsymptomatisch wäre, könne das ja nicht ganz so direkt damit zu tun haben, dass man zu blöd wäre, sein Pferd zu trainieren. fand ich total gut und es ist ja auch seitdem so, dass wir zwei, obwohl wir relativ häufig auch unterschiedlicher Meinung sind, ganz gut miteinander kooperieren, harmonieren, der eine lernt vom anderen und das ist für mich immer auch heute und bis heute und das wird wahrscheinlich auch die Zukunft so sein, denke ich mal, total wertvoll. So war das mit unserem Kennenlernen.
Sehr gut. Genau das ist ja auch der Grund, warum wir heute in diesem Podcast zusammen sind, weil ich dieses zusammen da oder auch eben nicht immer nur einer Meinung sein, ja, total geil finde, weil ja, ich finde vor allem aus der Tierärztesicht ist es nochmal eine ganz, ganz schwierige teilweise auch Sache. Da kommen wir aber dann gleich noch dazu. Aber nichtsdestotrotz finde ich es einfach das Allerwichtigste. Man kann unterschiedliche Meinungen haben, man kann unterschiedliche Ideen von Dingen auch haben oder Wertigkeiten auch Dingen zuordnen. Aber was die beiden eben geschafft haben, und das ist so geil, sie reden miteinander, auch nachdem sie unterschiedliche Meinungen haben und das immer. Ja. Auch mit einem sehr positiven Output für beide Seiten.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Und wir profitieren auch beide enorm voneinander.
Ich habe meine Sichtweise daraufhin doch ein wenig verändert und habe mich nochmal intensiver mit dem Thema auseinandergesetzt und habe meinen Horizont immens erweitert, muss ich sagen.
Ja, und mir geht das genauso, weil ich dann doch nach anfänglich doch sehr anarchistischem Aktivismus, den ich Thema PSSM2 an den Tag gelegt habe, doch ein gewisses Verständnis auch für die Tierärzteschaft und für die Zweifler in Gänsefüßchen entwickeln konnte und auch mich so ein kleines bisschen mehr in eine Waage begeben konnte für mich selber, auch mit meinem Pferd eben zu sagen, okay, sie hat das jetzt, viele andere haben das auch, ich habe einige im Training, die es haben, trotzdem ist es nicht der Grund und der Ausschlag für alles. Und
Das.
Diese Erkenntnis war dann doch diejenige, wo Heike einen großen, großen Anteil dran hat, mich dahin gestoßen zu haben, sag ich mal so, wie es ist.
Genau, und das ist genau das, worum es jetzt geht. Nicht wundern, der Ton wird jetzt ein bisschen anders, weil jetzt sind wir dann nicht mehr im
Transporter.
sondern jetzt geht es mit dem Podcast weiter, den wir bei mir zu Hause schon einmal aufgenommen haben. Ja, ich glaube, das ist ja gerade dieses Thema Diagnose, ja, nein, was ist diese Diagnose eigentlich wert? Kann man darauf aufbauen? Die gesamte Wertigkeit dieser Diagnose ist, glaube ich, eins der größten Diskussionssachen zwischen Trainern und Tierärzten. Das ist ja auch im Grunde genommen das, was ich hier so spannend finde, dass, weil ich glaube, das verunsichert sehr, sehr viele Reiter oder sehr, sehr viele Pferdebesitzer, die halt vom Trainer hören, mach das, oder von irgendeiner Seite hören, mach das, und dann ihren Tierarzt natürlich zur Rate ziehen wollen und dann halt oft kriegen, nee, ist ein Quatsch. Muss halt ordentlich trainieren oder das gibt's nicht oder das hat die Diagnose, kannst in der Pfeife rauchen quasi.
Ja, ich gebe zu, anfangs hatte ich diese Einstellung auch dazu, aber im Gespräch mit Beate bin ich dann dazu gekommen, dass da auf jeden Fall was dran sein muss, weil ich ja festgestellt habe, bei Beate, bei dir, bei anderen Trainern, von denen ich was halte, dass es trotz des vernünftigen Trainings immer noch eine Leistungsinsuffizienz bei ganz vielen Pferden gibt und man an Punkte kommt, wo man einfach nicht weiterkommt. Ich habe jetzt nochmal versucht zu recherchieren im Internet um diese ganze Problematik, weil ich glaube, dass auch das Problem der Tierärzte einfach ist, dass sie sich ja auf wissenschaftlich fundierte Berichte berufen müssen, um nicht als Scharlatan dazustehen. Und da gibt es definitiv einfach ganz, ganz wenig, worauf wir zurückgreifen können. Also die letzte Studie, die ich gefunden habe, war von 2021. Und da geht es immer noch darum, dass der Gentest, so wie er kommerziell angeboten wird, nicht in Korrelation steht mit wirklich Veränderungen, die in Muskelbiopsien gefunden wurden. Also es gibt definitiv Veränderungen in Muskelbiopsien von Pferden, die auch darauf hinweisen, dass es Muskelerkrankungen definitiv gibt, Störungen der Funktion des Stoffwechsels und so weiter. Aber es steht eben nicht in dem Zusammenhang mit dem Gentest. Und das ist natürlich für uns Tierärzte so schwierig, wenn wir versuchen, das irgendwie oder wir das verkaufen müssen eben, ne? Beate.
Ja, und das war ja die Grunddiskussion, die wir zwei am Anfang auch geführt haben. Und ich bin da ja mangels veterinärmedizinischem Studium da eigentlich nicht so in der Materie, aber dafür unter anderem ein total pragmatischer Mensch. Und für mich persönlich und meine Stute war der Gentest eigentlich die Rettung zur Akzeptanz des Umstandes. Was ich damit sagen will, ist, man will das ja nicht wirklich wissen. Ne? Man steht da als Trainerin, hat ein super tolles Fohlen gekauft, hat sich alle Mühe bei der Ausbildung gegeben, hat diverse Trainingspferde, mit denen man zu tun hat, die fast alle gut weiterkommen. Und das eigene Pferd kann mit 10 Jahren immer noch nicht vernünftig galoppieren. Da fängt man natürlich irgendwann an seiner Eigenschaft als Trainer zu zweifeln und sich selber zu fragen, ob man eigentlich zu doof ist, sein eigenes Pferd zu trainieren. Ne? Manchmal haben wir ja alle so ein bisschen, es ist ja wie mit den Kindern und Oma und Opa und den Eltern. Ne? Also bei Oma und Opa funktioniert immer alles, was bei den Eltern nicht funktioniert. Und ich hatte dann so ein bisschen im Kopf, ja, mein eigenes funktioniert wohl nicht so gut, das Ganze, und bei den anderen läuft's. Für mich war der Gentest, der dann von meiner lieben Kollegin Claudia Benedella, die du, glaube ich, auch noch irgendwie in der Folge dann hast,
massivst angeraten war. Also sie hatte mir zweimal gesagt, teste sie. Und ich habe immer gesagt, ja, aber gestern ging es ganz gut. Nein, teste sie. Und dann habe ich es gemacht. Und für mich war das halt wirklich der ausschlaggebende Punkt, das einfach mal zu akzeptieren, dass es so ist. Dass ich meine größeren Pläne, die ich mit diesem Pferd hatte, begraben konnte. Auch für mich selber ganz akzeptiert begraben konnte. Und dass eine diagnostische Odyssee aufhörte, die auch viele meiner Schüler durchhaben. Also ich habe teilweise, ich habe 3 oder sogar 4 im Training, 2 sind getestet, 2 sind nicht getestet. Die haben teilweise 6.000 bis 7.000 Euro in Diagnostik ihrer Pferde gesteckt und es kam nie was raus. Und am Ende hat es 250 Euro für den Gentest gebraucht und eine Futterumstellung und den Pferden geht es deutlich besser. Und für mich ist eben wichtig, dass die Gewissheit durch diesen Test, auch wenn er auf manchen Ebenen umstritten ist, und ich verstehe das auch und ich sehe das auch so, dass er umstritten ist, schafft aber doch eine Möglichkeit für Klarheit und Pragmatismus, erstmal zu beginnen, was zu ändern. Ja, weil wir sind ja fast alle so gestrickt, dass wir dann immer uns wieder an irgendwas festhangeln und sagen, heute war wieder ein guter Tag, muss ich nicht. Wenn ich aber diesen Test habe, weiß ich, ich muss was ändern. Ansonsten wird das nicht besser. Und da, das war halt so für mich der ausschlaggebende Punkt, dass ich dann auch so Türen geöffnet haben an Wissensvermittlung, an Erfahrung, die ich wieder sammeln konnte, an Lernerfahrung auch, an neuen Menschen, die in mein Leben traten über dieses ganze Thema. Und da hat mein Pferd ganz gut von profitiert und auch viele, die ich im Training habe.
Ja, ich gebe ja auch zu, ich habe mein Pferd auch getestet, nachdem wir ja darüber gesprochen haben, weil ich auch immer auf der Suche nach einer Diagnose für meinen Pony war und habe sie in diesem Test nicht gefunden. Mhm. Also der ist weder PSSM 1 noch PSSM 2, ist kein Genträger, ist trotzdem hochsymptomatisch und hat massiv profitiert von einer Futterumstellung. Ich habe ihn dann PSSM 2 konform gefüttert mit erhöhten Proteinzufuhr, mit essentiellen Aminosäuren, mit Mangan, mit Magnesium. Und der hat sich vom Muskeltonus her und vom ganzen Wesen, also er ist viel zugänglicher geworden auch in der Arbeit und hat sich sehr, sehr verändert. Und ich würde das auch auf die Fütterumstellung schieben, auf jeden Fall. Also das ist eine ganz, ganz große Komponente. Ich glaube aber auch, dass diese ganze PSSM2-Problematik einfach eine globale Sache ist, die eben eine multifaktorielle Geschichte ist und nicht eben auf so einen Gentest und also natürlich Futterumstellung, Trainingsumstellung, Haltungsumstellung, aber ich glaube, dass das nicht nur auf PSSM2 zu beschränken ist, sondern dass das grundsätzlich allen Pferden zugute käme, da mal zu überdenken.
Also ich habe es ja schon in ganz vielen Podcasts auch mit dabei gehabt, also ich finde ja, wenn man es reduziert, ist es im Grunde genommen, dass diese Pferde halt nicht sehr, die können nicht so gut kompensieren. Heißt, die können weder nicht gutes Futter oder nicht ausreichende Versorgung oder schlechtes Training im Sinn von nicht genug Pausen, nicht genug Abwechslung, nicht genug Veränderungen im Muskeltonus in dem Training zum Beispiel. Was ja eigentlich, wenn man es ganz wieder runterbricht, ganz klassisch für gutes Training, gute Haltung, gute Fütterung steht.
Ja, und das habe ich sogar in einer wissenschaftlichen Abhandlung von 2021 für Tierärzte gefunden, dass da nochmal explizit auf das Training hingewiesen wurde, mit einem ordentlichen Warm-up und mit einem ordentlichen Cool-Down, mit Entspannungsübungen auch während des Trainings, eben wirklich, dass man ganz viel erreichen kann durch ein angepasstes Training. Mhm.
Aber ja, das ist auch ganz, also für mich auch der wichtigste Punkt überhaupt, wie du gerade gesagt hast, Heike, dass, wie soll ich sagen, dass das Bekanntwerden dieser Krankheit vielleicht eine Chance ist für die breite Masse, nicht nur in Bezug auf MIM, sondern generell auf Training, auf Fütterung, auf Haltung.
Ja.
Mal die Augen mehr fürs eigene und auch für andere Pferde zu öffnen, mehr hinzugucken. Was mich im Training in den letzten Jahren, ich mache das ja nur schon eine ganze Weile, seit 15 Jahren, um genau zu sein, was mir immer mehr auffällt, ist, wie soll ich sagen, eine gewisse Bequemlichkeit der Leute, zur Weiterbildung. Also manchmal wissen manche die simpelsten Dinge nicht, wo ich denke so, Pferdeführerschein wäre mal gut gewesen oder so. Und wenn man sie denn darauf hinweist, dann sind viele ganz erstaunt. Also das geht bei Körpersprache los, das hört bei Futter noch lange nicht auf. Und vor allen Dingen, was mir ganz oft fehlt, ist die Empathie den Pferden gegenüber. Also diese immer noch für mich viel zu weit verbreitete Meinung, ich sag's jetzt mal ganz krass, der Gaul hat gefälligst zu funktionieren, die ist für mich das Allerschlimmste, was ich so beobachten muss. Und die ist auch das, wo ich manchmal so einen ganz kleinen Tick abends im Bett, wenn es ein ganz schlimmer Tag war, so denke, will ich diesen Job noch machen? Weil was ich manchmal angucken muss in Reithallen oder auf Reitplätzen, während ich drin mit anderen Leuten trainiere, ist nicht so schön. Und wenn dieses Thema, auch wenn man jetzt zum Beispiel sagt oder da die Meinung hat, ja, das ist ein Modethema und das ist jetzt alles so auf dem Tisch, ja, dann ist es halt so. So what? Weil wenn dieses Thema dazu führt, dass die Leute ihre Pferde besser beobachten und vielleicht sich mal mit dem einen oder anderen Sachverhalt mehr beschäftigen, gerade auch was das Training betrifft, dann hat es ja wieder irgendwo, wie sagt man immer, der schlechteste Mist hat dann wieder irgendeinen Sinn gehabt.
Ja, nee, da bin ich absolut bei dir. Also ich glaube, dass viele Pferdebesitzer einfach von einer Diagnose profitieren, um einfach ihr Handeln zu verändern, um einfach den Blick auf das Tier zu verändern.
Genau, das meine ich.
Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Geschichte. Aber wie gesagt, ich bin ja jetzt als Tierärztin hier und für mich ist es halt wirklich auch immer noch ein schwieriges Thema. Ich mache die Tests, wenn die Besitzer das wollen. Das ist überhaupt kein Thema. Ich nehme Blut ab, ich schicke das auch weg. Ich berate sie auch hingehend, was eine Fütterungsumstellung angeht. Aber bin trotz alledem immer noch sehr, sehr zwiegespalten. Mhm. Und ich möchte halt auch einfach, ich kann halt ganz viele Kollegen auch verstehen, die sich mit dem Thema nicht auseinandersetzen wollen, die es grundsätzlich ablehnen. Weil es sind natürlich auch viele Pferdetierärzte, die selber keine Pferde haben, die selber kein Training machen. Diese ganze Trainingsgeschichte, das kann ja auch in dem Studium nicht funktionieren. Wir sind halt Mediziner. Ja. Wir müssen uns nochmal auf diese Fakten verlassen, die wir haben. Und die haben wir da eben nicht. Und ja, von daher möchte ich vielleicht so ein bisschen.
Ich finde es auch ganz gut. Also ich meine, das ist ja auch das ist ja lustig, weil du es vorher gerade mit den Pferdebesitzern und so gesagt hast und deinem Eindrücken. Und genau deswegen wollte ich diese Folge haben, weil ich glaube, es gibt, also ich habe eigentlich eher tatsächlich das Gegenteil in meiner Kundschaft. Ich habe eher Leute, ich würde nicht sagen, die zu empathisch sind, aber die sehr auf der Suche sind und auch sehr, sehr, sehr fortgebildet sind. Also wirklich, die teilweise mehr Wissen in Spezialgebieten haben, als, würdest du mal sagen, viele Tierärzte.
Natürlich, ja.
Also nicht jetzt medizinisch, sondern einfach in andere, in so Freizeitsparten hinein. Also sei es jetzt Training, Trainingsaufbau oder auch Fütterung und Hufbearbeitung zum Beispiel. Ja. Weil die sich echt da reingekniet haben. Ich meine, wir hatten es heute wieder in dem Kurs, das ist einfach eine der Teilnehmerinnen, die ist jetzt Osteopathin geworden, weil ihr Pferd einfach ein Problem hatte. Ne?
Ich bin also, Chiropraktikerin geworden.
Ja, aber das habe ich gang und gäbe. Ja. Ja. Also dass die Leute sich wirklich maximal engagieren eigentlich. Und ich glaube, es gibt diese zwei Lager. So also die halt alles dann tun und teilweise auch dann halt sich in diesem MIM-Test, glaube ich, ein bisschen verlieren. Also die kriegen die Diagnose und dann ist alles nur mehr das. Und dann gibt es, glaube ich, das Gegenteil, die halt das alles so abtun und dann sagen, ja, der Gaul muss halt, wie du sagst, der muss halt da jetzt funktionieren. Das sind jetzt nicht unbedingt meine Kunden, muss ich ehrlich sagen, zum Glück. Wären nicht lange meine Kunden,
glaube ich. Du findest dich ja auch in einer speziellen Bubble, würde ich mal sagen. Ne? Du gibst dich ja auch mit einem gewissen Klientel-Pferdebesitzer.
Meine auch nicht oder eben dann auch nicht lange. Es ist halt das, was ich in manchen Stellen halt zu viel beobachte und wo ich dann recht dankbar in Gänsefüßchen dankbar dafür bin, dass es dieses Thema gibt, was eben doch den einen oder anderen noch in eine richtigere Richtung treibt, der vielleicht vorher gar nicht darüber nachgedacht hätte. Was ich zum Tierärzte-Thema noch kurz sagen wollte, es ist natürlich auch schwer, ne? Weil ich habe mehrere Tierärzte in einer Freundschaft, guten Bekanntschaft. Ich weiß, was da so, auch Jüngere, ich weiß, was da so im Studium gelehrt wird und wie alt das alles ist und wie soll ich sagen, praxisfern in der heutigen Zeit manches ist und so. Und es kommt ja dazu, es ist ja gerade auch, was die Futtersituation betrifft, es ist ja eigentlich genau so ein Jugendforschprojekt wie der Gentest, der ja auch nicht wirklich aussagekräftig in manchen Sachen ist, ist das ja auch mit dem Futter, ne? Weil man ist ja im Prinzip nur am Probieren. Und wenn man jetzt ein straighter Mensch ist, der seine Listen braucht, seine wissenschaftlichen Beweise braucht und so, dann ist man natürlich nicht dafür, am Pferd futtertechnisch Dinge auszuprobieren. Aber in dem Fall geht's halt manchmal gar nicht anders, weil eben mit gleichen Varianten betroffene Pferde ganz unterschiedliche fütterungstechnische Ansprüche haben. Was ich persönlich, das ist meine Meinung, da gibt's jetzt auch keinen wissenschaftlichen Beweis für, einfach auf die verschiedenen Stoffwechsel der verschiedenen Rassen und der verschiedenen Typen zurückführe. Dass man jetzt zum Beispiel den einen PXler durchaus mit Soja füttern kann, um die Eiweiße, wenn er noch P2 hat, wie in meinem Fall, die Eiweiße dann halt zuzuführen, die benötigt werden. Der eine verträgt das, meine reagiert sofort mit Koliksymptomen. Also ich habe da ein ganz anderes Problem. Ich muss zusehen, wie ich Eiweiß in dieses Pferd reinbekomme, ohne dass ich Soja, Luzerne oder Esparsette benutze. Das ist dann auch wieder so eine Sache. Also ich habe ein gutes Dreivierteljahr gebraucht, ehe ich die Zusammensetzung der Futtermittel jetzt so hatte, wie ich sie habe, wo ich dann Vitamin E braucht sie in ihrem Fall nicht und dann nehmen wir dafür aber mal B dazu und dann lassen wir das mal wieder probehalber weg und so. Also es war spannend und sehr, sehr, sehr anstrengend. Was für mich aber eben wichtig ist, ist, ich glaube, das hatte Christina auch in der letzten Folge schon gesagt, für mich persönlich ist die Futterumstellung Voraussetzung für Training, weil solange wie sie nicht sich nicht bewegen können, wegen der Schmerzen, die auftreten oder der Muskelschwäche in bestimmten Varianten, solange kann man sie auch nicht trainieren, ohne dass sie permanent weiter kompensieren. Das ist eigentlich einfach so. Entweder sie mauern, sie bewegen sich nicht oder sie bewegen sich zu viel, indem sie ständig irgendwelche Trolle sehen und irgendwo hinlaufen, nicht tragen können, nur schieben wollen. Naja, du kennst das ganze Thema auch zur Genüge. Und für mich ist diese Trainingsgeschichte halt, wie soll ich sagen, dass das meine Schüler als erstes hören mit solchen Pferden oder auch mit welchen, die gar nicht getestet oder negativ sind und trotzdem symptomatisch. Ich habe das Training, dem Pferd anzupassen und nicht umgekehrt. Punkt. Das heißt zum Beispiel für mich, neben Optimierung der Haltung, dass die Aufwärmphase bei, wie sagt man immer, man fragt 5 Leute, hat 6 Meinungen. Und ich habe 5 Pferde und habe 6 Variationen, die diese Pferde zeigen, wie sie aufgewärmt werden wollen. Ich sag dann immer ganz gerne, lass sie sich mal ein bisschen regeln. Also diese ganze Vorstellung davon, das Pferd müsse sich in einer bestimmten Form und in einem bestimmten Tempo und auf einer bestimmten Bahn bewegen, das ist für solche Pferde, die gerade die MEMs, die hochsymptomatisch sind, nicht hilfreich, gar nicht hilfreich.
Aber es ist witzig, weil, also ich muss jetzt gerade, weil ich versuche jetzt gerade mal aus so neutraler Sicht uns zuzuhören. Und ich muss schon sagen, also wenn ich es jetzt ganz gemein sagen würde, könnte ich auch sagen, Alter, die hat ja gar keinen Plan. Die weiß nicht, was sie füttert, die weiß nicht. Dann probiert sie mal das, dann probiert sie mal das, dann probiert sie mal das. Beim Training genauso, die hat ja gar keinen Plan, wie sie vorgehen möchte. Was ich meine? Also jetzt mal einfach so aus dem heraus, ich weiß, dass es nicht so ist, ja, aber ich verstehe und ich verstehe auch manchmal, wenn ich bei mir bei Kursen mit einem Auge von außen draufschaue, denke ich mir ganz oft, ja, kein Wunder, dass die alle denken, ich habe einander klatsche.
Ja, gut, aber das war genau das, was ich bei den ersten beiden Folgen, die du ja schon veröffentlicht hast, ich habe sie gehört und dachte, hey, voll meine Meinung, wir wissen eigentlich nichts, ne? Wir experimentieren rum, hier ein bisschen, da ein bisschen. Ist ja toll, dass wir uns alle total einig sind,
aber letztendlich, ne? Es ist halt immer, das finde ich so die spannende Geschichte, weil es gibt ja immer Dinge, da ist mein Lieblingsbeispiel diese, ach Gott, jetzt weiß ich wieder den Namen nicht. Es gibt doch so eine Organmassage, also eine Organtechnik, die jetzt mittlerweile auch in der Physiotherapie gelehrt wird, über bestimmte Streichungen am Bauch und so weiter und so fort. Und das hat eine Dame vor, weiß ich nicht, 100 Jahren erfunden, sozusagen, erspürt. Und die müssen die doch damals für völlig Meschugge gehalten haben. Weil da kannst du natürlich gar nichts nachfüllen.
Mit allem. Das ist und ja die ganze Forschung, genau. Die ganze Wissenschaft beruht ja darauf.
Aber was bräuchte es jetzt? Oder was gibt es vielleicht auch schon? Ich meine, du hast jetzt, glaube ich, auch schon so ein bisschen nachrecherchiert, auch in der USA, also in den USA und so. Mal geschaut, ob es da vielleicht irgendwie was weiteres gibt. Und was bräuchte es jetzt? Weil ich habe ja mit Frau Dr. Cox auch einen Podcast aufgenommen schon. Und also die ist ja auch super engagiert und das sind alles Menschen, die quasi ja versuchen, irgendwie das Beste rauszuholen. Da ist ja niemand, der sagt, oh ja, wäre ganz geil, wenn wir uns wieder was einfallen lassen, um die Leute mal so richtig zu verarschen. Ja. Also
ich denke, aus tiermedizinischer Sicht wäre es sinnvoll, wenn es einen Leitfaden geben könnte. Mhm. Was ist ja das? Habe ich die Variante P8? Kann ich mit denen und den Ergänzungsfuttermitteln arbeiten? Mhm. Habe ich die Variante PX? Muss ich darauf achten? Gibt es ja schon, also das sind aber auch alles grob.
Empfehlungen alles, halt.
Empfehlungen, Feldstudien von Leuten, die mit vielen Pferden gearbeitet haben, die viel getestet haben, die viel selber experimentiert haben. Aber das wäre das, glaube ich, was uns ganz gut täte, wenn man jetzt sagen könnte, okay, der Gentest hat jetzt wirklich eine Aussagekraft, die sind ja auch dran. Ich weiß, dass die da ja auch Fragebögen rausgegeben haben, um zu gucken,
für die Validierung.
Genau, einfach. Für die Validierung ganz einfach.
Genau. Ne?
Dann gibt es wieder andere Studien, wo man sagt, aus den oberflächlichen Biopsien findest du keine Veränderungen, wenn du an die beiden Hinterbeinmuskeln gehst. Geh eher in die Tiefe, an die Wirbelsäule, an die Muskulatur, da komme ich nicht ran. Ne? Also, das Tier ist postmortem bei mir auf dem Tisch, aber in welcher Phase war das? War das in einem aktiven, also gerade war es in einem Schub oder war es in keinem Schub? Ich komme da nicht rein, das ist das. Aber ich glaube, wäre sinnvoll, wenn wir Tierärzte uns dem Thema gegenüber mehr öffnen würden, so wie ich das auch getan habe. Aber mir fehlt wirklich einfach so der Leitfaden, den ich halt den Besitzern dann auch mit an die Hand geben könnte. Dann sage ich, wende dich an eine Futterberatung. Ja, an welche Futterberatung soll ich dich denn wenden? Ne? Das ist wieder so die Geschichte.
Ich finde es auch total schwierig, weil das ist ein bisschen, was du vorher auch schon gesagt hattest, Beate. Ich hatte das auch in dem Podcast mit der Steffi und mit Sonja, also das ist auch eine Trainerin und eine Futterberaterin. Und da hatten wir halt auch gesagt, also man ist auch in der blöden Situation, versuchsweise bewerten zu müssen, welche diese Problematiken jetzt von schlechtem Training, schlechter Fütterung, schlechter Haltung, schlechter whatever kommen und was jetzt wirklich aus dem reinen aus der Genproblematik jetzt entspringt. Und das wäre jetzt auch wieder für eine Validierung, finde ich, so wahnsinnig schwierig, weil lass es mal 1000 Pferde sein. Braucht es ja dann schon irgendwie mal. Ne? Oder zumindest mal von einzelnen Rassen, weil das ist ja auch wieder, das ist ja das nächste Problem bei den Pferden. Du kannst ja nicht sagen, ja, wir validieren jetzt, wir brauchen jetzt 1500 Pferde und das geht schon irgendwie. Sondern du brauchst ja für jede Rasse eine bestimmte Anzahl an Pferden, um das für die jeweilige Rasse mit den jeweiligen Gen machen zu können. Jetzt sind sie, also der Dr. Richterich ist ja da jetzt gerade so in der Warmblutzucht ziemlich dran und seine Studien dazu machen, aber im Grunde genommen, ich habe mit ihm auch gesprochen und er hat gemeint, er macht das halt mehr oder weniger privat, gell? Also das sind keine Gelder dahinter.
Natürlich nicht, aber wen interessiert es denn? Wo sollen denn die Gelder auch herkommen? Wir haben ja in der Forschung sowieso das Problem, dass wir gar keine Gelder bekommen und schon gar nicht für sowas. Ne? Da müssen vielleicht die Zuchtvereine die damit, aber da haben wir noch ganz andere Probleme mit denen. Also da müssen wir jetzt einfach mal aufhören.
Wobei da schon einige Zuchtverbände, inzwischen der Oldenburger Verband zum Beispiel, bezuschusst schon seine Züchter, wenn die testen lassen wollen. Also die sind da schon auf einem ganz guten Weg, glaube ich. Anna, zu der Geschichte, woran erkenne ich denn oder wie erkennt mich denn, ob das jetzt von schlechtem Training, schlechter Haltung, whatever, oder von MEM oder anderen muskulären Defiziten kommt. Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster. Man sieht es. Man sieht es und, wie soll ich sagen, spätestens nach 2 oder 3 oder vielleicht manchmal auch 4 verschiedenen Tests der Bewegung, sage ich mal, kann ich zu bestimmt 75% sagen, das ist schlechtes Reiten oder schlechtes Training gewesen, da sind es die Hufe und da ist es rein, also es potenziert sich ja, ne? Wenn ich einen MEMler habe, der dann auch noch schlecht trainiert ist und schlechte Hufe hat und scheiße gefüttert wird, dann ist es sowieso klar. Aber wenn ich einen habe, der nur schlecht trainiert ist, dann mit einem guten Auge braucht man vielleicht maximal 2 Einheiten, um das rauszufinden. Weil das weißt du selber, du hast deine bestimmten Techniken, die du anwendest, um zu gucken, kann er sich bewegen, Warum kann er sich nicht bewegen? Wie schief ist er? Wo ist er schief? Wo kompensiert er? Und dieses Gesamtbild der verschiedenen Varianten MIM ist eben dann, wenn man viele Pferde gesehen hat, eben doch, gibt ein gewisses Überblicksbild. Also wenn man viele gesehen hat, ich habe inzwischen bestimmt, weiß nicht, auf dem einen Hof, auf dem anderen Hof, in meinen Trainingsgruppen, in anderen Stellen, wo ich oft bin, viele gesehen und es wiederholt sich dann vieles. Und du kriegst diese schlechten Trainingsgeschichten, hat er jetzt Muskulatur, hat er jetzt, wie soll ich sagen, ist der fehlbemuskelt wegen schlechten Trainings, das sieht anders aus, als wenn der schlecht bemuskelt ist wegen P4 zum Beispiel. Das ist ein
also
anderes Bild.
Ich glaube, ich gebe dir schon, also es gibt sicherlich Leute, die das können, und ich glaube schon, dass ich mittlerweile auch gewisse, man hat so ein Näschen dann dafür, wo man sagt,
Genau.
Aber also ich würde nicht sagen, dass ich das kann. Also ich glaube nicht, dass ich die Fähigkeit hätte, sagen zu können, ob das jetzt immer von Training, Fütter, weil du hast zum Beispiel, keine Ahnung, dann hast du noch hinten keine Trachten. So, kommt das aus einer Kompensation, weil er nicht schieben kann, weil er ein Problem hat, weil er vielleicht, keine Ahnung, lass ihn mal die Kastrationsnarbe ein Problem haben oder den Reiter einfach schief sitzen. Ich habe jetzt eine von einer Dame, die sich eben sehr gut damit vielen Tierärzten auch austauscht, von was gehört, das war so ein Test, einfach nur mal auf der Uni, und da haben sie ein Pferd aufs Laufband gestellt und haben einen super angepassten Sattel draufgelegt. Mit einer gut sitzenden Reiterin in der Bewegung. Super Bilder, also super Druckpunktbilder, und dann haben sie die Reiterin nur sich leicht, alles blieb gleich, also auch unveränderte Bewegung, weil auf Laufband. Also ja, ist jetzt nicht die optimale, aber ne, alles gleich halt. Und nur, dass sie diese Reiterin ins Hohlkreuz gesetzt haben, hat tierschutzrelevante Druckpunkte gemacht. Und das ist halt was, wo ich sage, boah, wie viele Leute sitzen halt nicht optimal, ne? Und wenn du jetzt
richtig, aber das siehst du doch dann aber.
Ja, aber das ist halt auch, also ich finde schon, dass man das sehen kann, aber ich finde dann ist halt immer wieder die Frage, kann das Pferd das, also die Leute bemühen sich ja alle, ne? Und ich kann die ja auch gut hinsetzen, jetzt weiß ich aber dann nicht, zumindest am Anfang nicht, wenn ich alle 3 Monate auf dem Kurs bin, ja, natürlich machen die Leute in meinem Unterricht dann das, was ich ihnen sage, aber ob die das dann halt auch so durchziehen, ob die das dann auch so, nicht einmal, weil sie es nicht wollen, sondern ob sie es auch so umgesetzt bekommen, ist halt dann die Frage, ja? Und das heißt ja nicht, dass sie vielleicht auch nicht sogar ein bisschen besser werden können bis zum nächsten Mal, das heißt, für mich ist es ein positives Bild eigentlich im Gesamtverlauf, aber es ist halt trotzdem nicht gut genug, um dieses Pferd besser werden zu lassen, weißt du, ich meine? Und ich glaube halt gerade, also lass es noch bei uns Trainern halbwegs funktionieren, aber ein Tierarzt.
Ja, also, da gebe ich dir völlig recht.
Wie du sagtest vorher, ne? Die sind ja teilweise nicht mal Reiter. Das kann ein Tierarzt, finde ich persönlich, auch gar nicht leisten. Also ich finde das manchmal so krass, wenn man sich so vorstellt, dann rufst du einen Tierarzt an und der soll kommen, der soll erstmal deinem Hund, was weiß ich was, die Analdrüse ausdrücken, dann soll er bei deinem Pferd die Zähne machen und dann soll er noch deinen Kanarienvogel kastrieren.
Ja.
Ja? Also das sind...
Naja, gut, okay, da sind wir ja mittlerweile schon so weit, also zumindest bei uns in den großen Städten, dass wir uns schon alle sehr, sehr speziell.
Aber am Land hast du das halt trotzdem, glaube ich, ganz oft noch nicht.
Das ist nochmal ganz was anderes. Aber ja, trotz alledem geht das auch dahin, dass man sich spezialisiert. Aber wie gesagt, also diese ganze Fütterungs- und Trainingsberatung, das ist natürlich auch nichts, was den Tierarzt betrifft. Mhm. Ne? Das ist es halt. Es gibt natürlich auch Tierärzte, die sich auf Fütterungsberatung spezialisieren. Mhm. Haben wir an der FU in Berlin, haben wir eine, die macht das wirklich total gut. Ich weiß aber auch von der nur, dass sie Hund und Katz macht. Wie das dann mit den Pferden aussieht, weiß ich eben auch nicht. Ne? Ja, und da ist irgendwie, glaube ich, der Hund begraben, ne? Dass wir da nicht, ja, eigentlich gar nicht wirklich was groß zu sagen können, weil das Gebiet einfach A, zu unerforscht ist und B, die Medizin sowieso viel zu groß geworden ist und viel zu spezialisiert in alle Bereiche. Ich meine, wenn wir MRTs bei Hund und Katz machen, bei Meerschweinchen, beim Kaninchen, das ist einfach schon echt eine krasse Nummer, ne?
Ja. Echt, ihr macht MRT bei Meerschweinchen?
Ja, es gibt ganz viele, die das, also bei Kaninchen wird es mehr gemacht, auch wegen der Mittelohren, die haben häufig Mittelohrproblematiken.
Oh, schau her. Ja, wenn man so riesen Ohrwaschen hat. Ja. Kann halt auch viel reinkommen, gell? Okay, Entschuldigung, Themawechsel.
Es ist halt wirklich einfach schwierig für uns Tierärzte.
Ich würde gerne noch mal zu dem Plan, du hast ja vorhin ganz richtig gesagt, wenn man von außen drauf guckt, dann müssen die Leute denken, wir haben ja alle überhaupt gar keinen Plan. Ist ja, hatten wir ja gerade besprochen, ist ja im Prinzip auch teilweise so, weil wir halt noch gar nicht viel wissen. Aber ich kann für mich, fürs Training sagen, der Plan bei mir, der ist ganz klar. Und der Plan heißt, ich stelle dem Pferd Fragen und ich warte eine Antwort ab. Und wenn die Antwort Nein heißt, was ja bei Pferden, die muskeltechnisch Schmerzen haben, relativ schnell geht, dann versuche ich eine neue Frage zu stellen. Das heißt, wir machen eigentlich auch nichts anderes, was man als das, was man immer eigentlich machen sollte. Wir brechen alles auf ganz kleine Anforderungen herunter und schauen, wie viel kann das Pferd leisten, wo kann es mitgehen, und müssen dann für uns entscheiden als Trainer, was davon ist jetzt sinnvoll und was ist nicht sinnvoll. Und dafür braucht es halt eben besonders dieses Auge, das auch sieht, wenn das Pferd anfängt. Wir haben ja heutzutage alle Pferde, die größtenteils einen unglaublichen Will to Please haben. Also die wollen immer gefallen, die wollen alles richtig machen, die hibbeln teilweise rum, weil sie ständig irgendwas erwarten, was sie für dich tun dürfen. Das heißt im Umkehrschluss aber auch, dass sie unglaublich gut darin sind, noch zu machen, wenn sie eigentlich schon gar nicht mehr könnten oder sollten, weil sie sich selber schaden. Und was für mich besonders wichtig ist im Training mit den Pferden meiner Schüler und Schülerinnen, ist, dass die das Auge entwickeln, zu sehen, was da passiert, sich in das Pferd hineinversetzen und die Antwort zu respektieren, die auf eine gestellte Frage kommt, auch wenn die mal Nein heißt. Meint, was ich am Anfang gesagt habe, gerade in dieser Lösungsphase, man muss sich als Pferd nicht stellen und biegen in der Lösungsphase, an der Longe beispielsweise. Man darf den Hals dahin biegen, wo man ihn gerade hinbiegen möchte, weil die sind nämlich nicht doof. Wir stehen immer da als Menschen und bilden uns ganz oft ein, dass wir besser wissen, wie unser Gegenüber Pferd seinen Körper am besten lösen kann, als die das selber wissen. Dem ist aber nicht so, weil die wissen das. Und wenn, also meine eigene Erfahrung mit vielen Pferden, vor allen Dingen auch mit meinem eigenen, ist, wenn ich es mal machen lasse, dann etabliert sich die Erkenntnis, dass man sich selbst helfen darf, ganz, ganz schnell. Das heißt, sie weiß, dass sie sich selbst lösen darf, wie sie sich lösen möchte. Und wenn sie halt nach einer Bitte von mir, bitte antraben, 5 Tritte trabt und als reinerbiger PXler nach 3 Tritten oder 5 Tritten sagt, geht nicht, muss ich mal Schritt gehen, um mich zu strecken, dann darf sie das. Und das weiß sie. Und dann trabt sie von alleine wieder an und geht wieder Schritt und streckt sich und macht das noch 2-mal. Und dann ist die Sache erledigt. Hätte ich jetzt darauf bestanden, dass ich gesagt habe, trapp, 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 dann hätte sie angefangen, sich zu verspannen, zu kompensieren. Und die Lösung des Pferdekörpers wäre völlig im Dutt gewesen. Das ist das, was ich meine, wenn ich sage, lass sie einfach mal machen. Ne? Also
ja, wobei ich glaube, da glaube ich, muss ich dir ein bisschen unter Anführungszeichen widersprechen, weil ich glaube, dass es dafür beim Pferd schon eine gewisse Kompetenz braucht. Weil ich kenne ganz viele Pferde, wenn du die so lassen würdest, wie sie wollen, die würden in sich einfach ganz stark zusammen sich ziehen und einfach gar nicht mehr bewegen. Nicht, weil sie es nicht vielleicht könnten, sondern weil sie über eine sehr lange Zeit halt, du darfst ja auch nicht vergessen, dein Pferd hast du ja von Anfang an also bei dir gehabt und hast halt auch von Anfang an, auch wenn du von mir aus nicht bis zum Galopp gekommen bist, bis sie 8 war oder was auch immer, ja, aber du hast sie die ganze Zeit beobachtet, du hast sie die ganze Zeit ja irgendwie stimuliert auch und mit ihr versucht, irgendwas zu machen. Das heißt, dieses Pferd hat durchaus das Wissen in sich, dass du erstens ihm nichts Schlechtes möchtest, ihn nicht überforderst und zweitens aber auch diese Körpererfahrung schon gemacht. Und ich glaube, das ist was, das heißt, so vielen Pferden eben halt, dass die das nicht haben. Und ich glaube schon, dass man gerade, wenn man Pferde manchmal wo rausholen muss, auch durchaus mal, aber halt mit dem Gefühl, ich sage jetzt nicht, dass man ein Pferd durch irgendwas durchprügeln muss, dass es sich irgendwie bewegt, aber durchaus auch mal sagen muss, komm, jetzt versuch's halt nochmal. Und damit meine ich jetzt nicht, dass sie mal ausfällt oder so. Oder was weiß denn ich was. Das ist ja was, das kann man ja mal abhaben und dann dreimal wieder an und so. Ja. Aber ich glaube schon, dass es, wenn ich jetzt, ich denke jetzt wieder nur an meine Leute. Und die sind von der Tendenz her Leute, die eher sagen, oh nein, er kann nicht. Er kann aus dem Grund. Weil die sind so super empathisch, sage ich jetzt mal. Was super ist, aber die muss man dann, finde ich, oft eher so dazu bringen zu sagen, ja, komm, der kann das. Das ist, ja, der hat P, schlag mich tot, alles. Aber das ist kein Opfer. Und ich glaube, dass die Menschen durch ihr, ah, der kann das nicht, die Pferde sehr schnell auch zu Opfern werden lassen. Und dann denken, und dann die Pferde wirklich, auch ich hatte zum Beispiel eine Schülerin, die eigentlich echt, die hat Erfahrung, die ist nicht schlecht. Und die ist mit ihrem Pferd in so diese Fehlerfalle und in dieses, das geht nicht und das kann nicht und das ist nicht, reingefahren. Und ich habe noch nie in meinem Leben zwei so verunsicherte Wesen zusammen unsicher sein gesehen. Also das war wirklich einfach, das hat mich selber überrascht. Und der war, den musste ich wirklich mal so ein bisschen anknipsen und seinen Fehler auch mal machen lassen. Und der war so, der hat dann, keine Ahnung, der ist halt so auf die Seite so einfach mal, habe einfach nur einen Handwechsel gemacht. Und ich habe schon gewusst, dass wahrscheinlich kommt jetzt da so eine kleine Eskalation. So, und dann hat der nicht einfach nur, weil die meisten Pferde, wenn du die mal wechseln lässt und mal so ein bisschen anschaust, dann machen die ja vielleicht mal so einen Kopfschlenkerer oder werden mal ein bisschen schneller oder was weiß denn ich was. Und der hat halt so ein seitwärts, rückwärts, unten durch, Bocktauch, was weiß ich was gemacht. Und dann wäre die normale Reaktion gewesen, ich schaue den Menschen an, sag, upsi, war wohl nicht so clever, ja, und mach einfach weiter. Und bei dem war die war gar kein Denkmoment, sondern der ist einfach eskaliert. Und es war so, dass er überhaupt nicht mehr in Connection mit mir war und auch nicht mehr in Connection mit sich. Und dann war der natürlich auch, also ich möchte jetzt nicht sagen out of control, ich habe ja gewusst, dass das passieren wird, deswegen war das schon unter Kontrolle, aber den hätte es auch, wenn es blöd läuft, auch auf die Fresse gepackt. Also den jetzt dann einfach nur zum Beispiel machen zu lassen oder den auch nur gar nicht machen zu lassen, weil es hat ja mein Tun dazu geführt, dass das passiert, aber es hat dieses Passieren gebraucht, dass man mal irgendwie in ein Tun kommt halt, ja, also in ein Lostreten von etwas, dass wir uns auf die Reise begeben können. Und ich glaube, das ist schon manchmal, dass da viele Pferde und auch Menschen, die ihre Pferde dazu gebracht haben, das von sich selbst zu denken, hat der Satz jetzt gerade Sinn gemacht? Ja. Da Hilfe brauchen, wieder rauszukommen. Weißt du, wie ich meine?
Ja, gut, aber dann ja, können wir ja sagen, machen das Trainer angeleitet, ne? Das ist,
ja, genau.
Ja. Und ich bin da voll bei dir und wahrscheinlich jetzt auch dann ein bisschen falsch verstanden worden, denn mein erster Satz war ja, ich stelle Fragen und warte die Antwort ab und stelle dann eine neue Frage. Das heißt, dieses Beispiel mit dem in der Lösungsphase für mein Pferd jetzt persönlich, mhm. und das habe ich, die Erfahrung habe ich zum Beispiel auch mit Heikes gemacht, da ist das ein ähnliches Problem, dass der am Anfang nicht so gut durchtraben kann. Mhm. Das bezog sich jetzt lediglich auf diese eine Übung. Dann einfach nicht drauf zu bestehen, dass man jetzt durchtraben muss. Aber ansonsten bin ich absolut bei dir und ich glaube, wir ticken da auch ganz ähnlich, dass auch Pferde, die Handicaps haben, und wie viele Pferde haben wir denn, wenn wir ehrlich sind, die keine Handicaps haben? Also, ne? Also keine.
Ich habe keins.
Ich habe auch keins.
Ich habe keine Pferde.
Dass Pferde, die Handicaps haben, überhaupt keine Opfer sind. Und ich bin auch bei dir, wenn du sagst, es gibt Pferdebesitzer, die ihre Pferde aus diesem Grund zu Opfern machen. Was da dann für psychische Gegebenheiten in dem Menschen noch stecken, ist ja wieder ein ganz anderes Thema. Es sind zum Beispiel einige, meiner Erfahrung, viele Leute, die Angst vor ihrem eigenen Pferd haben und so, die neigen auch sehr dazu, dann ihr Pferd zum Opfer zu machen. Er kann dies nicht, weil, und er kann das nicht, weil. Aber das ist ein anderes Thema. Ansonsten bin ich voll bei dir. Also sie müssen, wenn wir zur Physio gehen, dann ist es auch manchmal nicht angenehm. Das ist einfach so. Ja. Und nichts ist schöner, finde ich, jetzt als Pferdebesitzer oder auch als Trainer, wenn man was rausgekitzelt hat. Und gut, ich habe jetzt eine Stute, die brubbelt jetzt nicht so viel, aber die Wallache brubbeln ja ganz viel und die Hengste, wenn die dann so einen halben Meter größer werden anschließend und sagen, bub, 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 habe ich gut gemacht, ne? Ja. Habe ich mich überwunden. Hurra, ich bin ja die Geilste oder so, ne?
Ja.
Und das, das macht natürlich dann auch wieder unglaublich viel Selbstbewusstsein im Pferd, unglaublich viel gutes Körpergefühl. Und dann versuchen sie auch, ohne die Kompensation, wieder in diesen Zustand intrinsisch reinzukommen. Mhm. Also das ist auch meine Erfahrung und für mich immer so ein bisschen der beste Lohn, den man eigentlich haben kann, wenn das Pferd neben einem mit blitzenden Augen steht und noch größer wird und sagt, guck mal, ich kann nicht galoppieren, aber ich habe eine halbe Zirkelrunde geschafft. So, ne?
Ja klar, aber da können wir ja nicht, dass wir grundsätzlich unseren Blick für das Pferd mehr schulen müssen, lernen müssen, einfach unsere Pferde genauer zu beobachten, völlig unabhängig von MIM, PSS, M2 oder wie auch immer du es nennen möchtest, sondern dass wir generell lernen, unsere Pferde besser zu lesen.
Und ich glaube, was auch, also was mir jetzt gerade kam, als du gesagt hast, ne, dieses innere Gefühl auch und so, dass das Thema Stress macht ja mit der Muskulatur sehr viel. Und was hat das Pferd im Training für einen Stress? Also ich bin hundertprozentig sicher, dass meine Pferde im Training einen Stress haben manchmal, ja. Aber ich versuche ihn positiv zu gestalten. Also ich möchte halt, dass die eben genau dieses, okay, wir versuchen noch einen und wir machen noch einen und wir sind irgendwie zusammen da dran und auch wenn es gerade nicht so läuft, dann läuft es für beide nicht so und wir versuchen es nochmal oder was weiß ich was. Also ich glaube auch, jetzt mal, wie du gerade gesagt hast, unabhängig davon, aber wieder, ich glaube, diese Pferde können es noch schlechter ab, wenn die einen negativen Stress haben, also im Sinn von Training, was sie überfordert, was ihnen Schmerzen bereitet, was ihnen, und da rutschen die halt, glaube ich, einfach schneller rein. Klar kommt dann auch noch die mentale Komponente dazu, weil das finde ich, habe ich so ein bisschen für mich beobachtet, wenn ich Pferde habe, die dann auch noch irgendeine traumatische Geschichte mitbringen und dann auch mental schnell in ein so ein Stress-Lockdown-Ding kommen, dann sind die natürlich auch muskulär viel schneller in so einem Negativ-Angst-Panik-Stress-Ding bringen und das lassen die dann noch schlechter raus. Also da geht halt dann gar nichts mehr. Ja? Und also das wieder, eigentlich ist es unabhängig, wie lustig, wir kommen bei jedem Podcast immer am Ende der Folge da drauf, dass es eigentlich wurscht ist, ob es ein PSSM2-Pferd oder ein MIM, nenn es wie du willst, Pferd ist oder ein normales Pferd, die Grundthematiken fürs Training sind die gleichen. Ne? Wir brauchen einfach halt nicht, wie es so schön gesagt hat, dieses Schwarz-Weiß-Training, voll oder gar nicht, sondern man braucht halt ein angepasstes Training, das halt auch mal von mir aus in Kauf nimmt. Pony, heute geht's dir, glaube ich, mal nicht so gut.
Und dann eben runterfahren und zu sagen, okay, heute nicht auf Biegen und Brechen, sondern ich sehe, dir geht's nicht gut, lass uns gar nichts machen, lass uns kuscheln, lass uns putzen, lass uns zusammen chillen oder sonst irgendwas. Ne?
Und, genau, und das im Zweifelsfall auch, wenn man 30 Kilometer Anfahrtsweg hatte. Und das ist halt das Schwierige.
Genau, ich jetzt aber nur anderthalb Stunden Zeit habe, weil danach habe ich schon wieder den nächsten Termin und bin sowieso total gestresst und muss jetzt aber
unbedingt bei dir, Pferd
arbeiten. Und,
ja. Genau, also was ich als Fazit zum Beispiel meinen Leuten immer mitgebe, als Grundeinstellung, die man sich so aneignen sollte, ist der Satz, übt miteinander, mit dem Pferd üben, gemeinsam üben. Es ist ja, diese ganze Thematik ist für uns alle relativ neu. Das Training, wie wir jetzt ja festgestellt haben, sollte eigentlich immer so sein. Viele haben es noch nicht verstanden oder wissen es noch nicht so gut. Aber was immer hilft, ist, mit dem Pferd gemeinsam zu üben. Nicht Ansagen zu machen und Gehorsam zu erwarten, sondern zum Beispiel anzufeuern, wie du sagst, ja, schaffst du noch, du schaffst den Schritt noch, du schaffst den Galoppsprung noch, komm, kriegen wir hin und so, hinzuhören, reinzufühlen und immer miteinander anzustreben, statt ein Lehrer-Schüler-Verhältnis, sage ich mal, statt Frontalunterricht.
Mhm. Wir mussten gerade ein bisschen lachen, weil der Abil hat gerade im Hintergrund angefeuert mit Wiehern.
Du sprachst vom Anfeuern und er hat im Hintergrund gewiehert, ja.
Ja gut, vielleicht magst du auch noch irgendwie so mal kurz dein Fazit zu der Sache, weil was lässt sich denn jetzt daraus machen? Ich meine, wie kann man denn, wie würdest du dir jetzt als Tierarzt oder wie hätte man dich jetzt damals ansprechen müssen, dass du darüber nachgedacht hättest, wenn du jetzt vielleicht nicht ganz so reflektiert gewesen wärst?
Du meinst jetzt im Hinblick auf diesen, auf diese ganze Testungs- oder diese ganze...
Wie geht man, wenn man jetzt sagt, okay, irgendwie mein Trainer hat gemeint, ich habe nachgelesen, jetzt rede ich mit meinem Tierarzt.
Okay, dann wünsche ich mir von Seiten der Tierärzteschaft vielleicht mehr Offenheit dem Thema gegenüber. Sich vielleicht einfach doch ein bisschen mehr damit auseinanderzusetzen und einfach auch mal das anzunehmen, was die Trainer möchten, was der Tierbesitzer möchte. Also ich sehe mich ja auch immer noch als Dienstleister, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich möchte, dass du mein Pferd einmal komplett durchräumst. Gut, das darf ich nicht aus Strahlenschutzgründen, aber auch wenn ich das dann nicht relevant finde, wenn er sich das wünscht, dann mache ich das eben halt auch. Ne? Und ich wünsche mir da auch ein bisschen mehr Offenheit von den Kollegen. Ja, aber ich verstehe durchaus, wenn sie sich der Sache auch so ein bisschen gegenüber negativ stellen und sagen, es ist alles...
Aber wie würdest du dir als Tierarzt wünschen, darauf angesprochen zu werden?
Ich bin ja offen dafür. Für mich ist es ja jetzt nicht das Problem.
Du warst es ja auch mal nicht.
Das ist schwierig, zurückzuversetzen.
Ich glaube, dass da viele wirklich ein Problem haben, dann zu ihrem Tierarzt zu gehen und sich dieses Nein abzuholen. Die haben, glaube ich, dann einfach irgendwie
Angst. Ja, das hatten wir ja auch schon, das Nein. Ne? Da erinnerst du dich dran, an den Kollegen, den Namen wir nicht nennen wollen. Ist ja auch in Ordnung. Fühlen die Leute sich geklatscht natürlich, denke ich. Aber dann sollten sie vielleicht nicht bei dem einen Tierarzt bleiben, sondern sollten vielleicht auch nochmal einen anderen Tierarzt fragen.
Ja. Und ich meine, man theoretisch braucht, haben viele einfach nur ihre Meinung, also gerne eine Meinung von dem Tierarzt. Ja? Den Test an sich, da brauchst du ja in Wirklichkeit
für den Tierarzt. Du brauchst ja
keinen Tierarzt. Ne? Also, das ist ja relativ easy going, das kann ja jeder für sich selber machen. Aber ich glaube, das habe ich immer so das Gefühl, ich ertappe mich manchmal dabei, dass ich mit manchen Tierärzten dann über gewisse Themen nicht mehr sprechen möchte. Weil überhaupt keine Offenheit dafür da ist. Und ich hatte zum Beispiel mal eine Tierärztin, und da habe ich mit ihr gesprochen, weil ich hatte ein Pferd da, dem ging es seit dem Unfall, und das war, das ist quasi auf den Kopf gefallen, das hat sich sehr stark gestaucht, in die Brust auch hinein, und ich konnte den arbeiten, ich konnte den dann auch reiten, und der hat bei mir nie ein einziges Mal Headshaking gezeigt oder so. Aber wenn der halt freigelaufen ist, oder wenn du den halt gar nicht irgendwie geholfen hast, oder auch wenn die Besitzerin den dann halt reiten wollte, hat er angefangen mit Headshaking, ja. Und dann habe ich halt mal vorsichtig, weil irgendwo musste ja mal den Anschluss finden, die Tierärztin darauf angesprochen und gesagt, meinst du, da könnte man irgendwie mal, ne, nachschauen, ob da nicht vielleicht doch, weil da wurde nichts nachkontrolliert, groß nach dem Unfall. Und da habe ich mir gedacht, da könnte ich mir vielleicht mal Hilfe holen, so nach dem Motto, ja, doch, das ist ja vielleicht doch im Bereich des CTÜs, vielleicht ist da irgendwas, Entzündung, keine Ahnung was, ja, oder es ist halt irgendwas doch nicht ganz in Ordnung. Kann ja passieren, wenn ein Gaul auf sich drauf fällt, war jetzt auch kein kleines Pferd und auch kein kleiner Abhang. Und die hat mir dann beinhart erzählt, also Headshaking hat nichts damit zu tun, dass das Pferd ein körperliches Problem hat. Das ist einfach nur was im Kopf ist, und ihre Stute macht das auch, wenn sie vom Ausreiten zurückkommt, fängt die auch an, mit dem Kopf zu schlagen. Und dann war ich so, aber, okay, ich sag nichts.
Ja gut, das ist genauso, da sind wir wieder bei einem, ist ein weiteres sehr kontrovers diskutiertes Thema, Headshaking, da wissen wir ja auch, dass wir eigentlich nicht so sehr viel wissen. Ich glaube, das ist in der Pferdemedizin sowieso ein großes Problem, dass die Pferdemedizin im Vergleich zur Kleintiermedizin doch noch sehr, sehr weit zurückliegt mit allem. Dann kommst du aufs Thema ECVM, Headshaking, PSSM, dann haben wir eigentlich ein Riesenthema, wo wir eigentlich wissen, dass wir nicht so viel wissen. Ja, und wir hoffen, dass wir in der Forschung vielleicht irgendwann auch mal weiterkommen und dass vielleicht auch an den Unis einfach mal was gelehrt wird. Ich hatte mit einer Kollegin gesprochen, die jetzt gerade fertig geworden ist, die auch eine Rotation in der Pferdeklinik gemacht hat, wie die sich auf ihre Prüfung vorbereitet hat. Das Thema PSSM2-MIM war null. Also sie hat mir ihre Unterlagen dazu gegeben. Ich hätte warnen können. Ne?
Naja gut, wenn nichts da ist, kannst du
es auch nicht rausgeben. Es ist halt nichts da, genau, es ist halt nichts da, ja. Aber ja. Da kommen wir dann auch wieder zum Headshaking, da gibt es eben auch nicht so viel.
Gut, aber da gibt es natürlich, also da gibt es mittlerweile halt einfach, finde ich, trainingstechnisch so ganz klare Ergebnisse, dass man da was natürlich ändern kann. Natürlich
trainingstechnisch, aber machst du aus dem Trainingstechnischen eine Universitätsstudie? Eben nicht, das ist das Problem.
Wenn alles gut läuft, habe ich jetzt eine Freundin von mir, die wird in ein paar Jahren wahrscheinlich erst, weil die macht jetzt irgendwo einen Master, und die hat ein echt cooles Projekt, weil die hat was entwickelt, um genau zu erkennen, wie sich der Rumpf verändert in seiner Lage, wie man das scannen kann. Und die hat vor, schauen wir mal, ob das dann klappt, weil das ist natürlich auch wieder kostentechnisch einfach eine Riesensache, verschiedene Trainingsmethoden mit über 3 Monate zu beobachten und halt wirklich zu messen, wie sich der Rumpfträger der Zustand des Rumpfes, der Tragfähigkeit des Rumpfes, ändert durch das Training. Und das finde ich halt super spannend.
Das ist spannend, ja. Boah, das ist ja echt spannend, ey. Da würde ich mich ja auch ganz doll mal mit.
Ja, vielleicht können wir ja ein Schafformen machen oder sowas für ihre Studie.
Ja, genau. Das dann mal,
also klar, das ist geil halt auch. Und ich meine, die wird viele Trainer auch brauchen, weil da braucht es halt auch viele Pferde für jede Sparte, ja. Und ist halt, weil du brauchst einen Durchschnitt, weil es reitet halt nun mal nicht jeder gleich gut und nicht mit genau den gleichen Techniken und so. Mhm. Und wenn du dann, sagen wir mal, fürs alleine Springreiten jetzt 150 Pferde brauchst oder Freizeitreiten oder Dressurreiten auf Niveau XY im Turniersport, nicht im Turniersport, eben zum Beispiel auch in akademische Richtung oder in was auch immer, ja, brauchst du ja unendlich viele Pferde und unendlich viele Trainer auch, gell? Und Pferdebesitzer, die dann sagen, ja klar.
Ja, das wäre schon sehr, sehr schwierig und sehr unübersichtlich.
Aber es ist geil.
Wir müssen auf jeden Fall. Wir hoffen, dass wir, also ich als Tierärztin wünsche mir, dass wir in der Forschung einfach ein bisschen mehr investieren, auch in die Pferde und
Das können wir jetzt nicht sagen, weil Tierärzte kaufen keine Schabracken. Aber im Grunde genommen ist es schon schade, weil es fließt ja so viel, wenn man sich mal anschaut, wie viel über den Pferdesport verdient wird.
Ja.
Dann ist es schon traurig, wenn man schaut, wie viel Forschungsgelder zur Verfügung sind für diese.
5 Euro von jeder Schabracke in die Forschung. Und 5 Euro
machen
von
wir
jedem Glitzerstirnband in die Forschung. Das wäre doch einfach mal eine tolle Idee. Damit
wir lasst uns eine Petition aufmachen.
Ja, genau, das werden wir tun.
Ja, cool. Okay, gut. Sehr schön. Also, ich würde sagen, vielen Dank an euch beide. Und falls sich irgendjemand mit Crowdfunding auskennt, wir sind bereit.
Wir nehmen jederlei Ideen auf und kümmern uns darum, Gelder zu sammeln für die Forschung. Und laden sie dann in die Bereiche, wo wir meinen, das ist auch
wert. Wo wir meinen,
wir organisieren das ja auch.
Ja, sehr gut. Also vielen Dank, ihr beiden. Ich finde, das war jetzt nochmal ein spannender Einblick einfach in diese auch einfach kontroverse Problematik, die man da hat zwischen, ihr seht jetzt, ich meine, wir drei sind ja grundsätzlich auf einer Wellenlinie und trotzdem kommt es sofort zu gewissen Sprüngen, also so zu die gewissen kleinen Punkten irgendwie halt. Ja. Gell? Also, vielen, vielen Dank jedenfalls für eure Zeit.
Und
Na dann.
Schönen Abend noch.
Liebe Grüße.
Ciao.
Liebe Grüße aus Berlin. Tschüss.